6. Die Hochzeitsfeier. Im Hause Eusebius herrschte erhöhte Arbeitsfreude. Nach Elims Angaben wurden auf dem neu erworbenen Land sogleich Straßen und Wege angelegt. Viele Arbeiter und Handwerker waren beschäftigt und ließen ein Haus nach dem anderen erstehen, und sichtbar ruhte der Segen Gottes auf solcher fröhlichen Tätigkeit. Im Hause Bernhards wohnte jetzt Archibald, um die Arbeiten für die neue römische Kolonie zu beaufsichtigen. Cornelius hatte aus Staatsmitteln große Karawanen mit Bauleuten und all dem nötigen Material gesandt, und nach 3 Monaten schon konnte gemeldet werden, das große Werk gehe seiner Vollendung entgegen. Der Hochzeitstag konnte festgesetzt werden. Cornelius und Ursus erhielten die Einladung, und dann rüstete Mutter Elisa mit ihren Töchtern zur Abreise zum Vater Eusebius, und Archibald begleitete sie. Einen Tag vor der Feier kam der Hauptmann Cornelius mit verschiedenen römischen Beamten, die zwar seine Freunde, aber noch keine Anhänger Jesu waren, begleitet von einem römischen Priester, der den Christenglauben angenommen hatte und die 3 Trauungen vornehmen sollte. Cornelius besichtigte eingehend die neue Ansiedlung und drückte dem Elim dankbar die Hand für all seine Mühe und Umsicht dabei. Inzwischen waren neue Gäste angekommen, und zwar Ursus mit einer Karawane aus Bethanien, da viele Brüder und Schwestern von dort sich ein eigenes Heim in der neuen Ansiedlung Archibalds begründen wollten. Als besondere Überraschung war Maria, die Mutter Jesu, mitgekommen, ebenso Lazarus mit seiner Schwester Maria und zur größten Freude aller auch die beiden Jünger Johannes und Petrus. Ruth war sehr glücklich, die Mutter Jesu kennenzulernen. Die Männer scharten sich um die beiden Apostel und hörten andächtig von ihren Zeugnissen aus dem Erdenleben Jesu, die auch auf den römischen Priester tiefen Eindruck machten. Für das neue Heim seines Archibald hatte Cornelius selber die ganze Ausstattung übernommen. Es sollte sein Hochzeitsgeschenk sein, und deshalb sollte es keiner von ihnen vorher besichtigen. Als sich am anderen Morgen nach dem Mahl alle Hochzeitsgäste versammelt hatten, zogen sie unter fröhlichen Lobgesängen nach dem neuen Hause Archibalds, wo alle Feierlichkeiten stattfinden sollten. An der Spitze des Zuges ging der alte Eusebius zwischen Cornelius und Bernhard. Ihnen folgten die 3 jungen Männer, Archibald, Josef und Joram. Zwischen den beiden Marien schritt die Mutter Elisa, und hinter ihnen die 3 Bräute in festlich geschmückten Kleidern, dahinter Ursus mit den 2 Aposteln und dann die anderen Gäste. An der Grenze der Ansiedlung bis zum neuen Heim hatten sich römische Soldaten aufgestellt. Die Waffen blitzten in der Sonne und erhobenen Armes grüßten sie den Hochzeitszug. Am Eingang des Hauses wartete Elim mit 2 römischen Herolden auf die Ankommenden, und auf sein Zeichen kamen von rechts und links je 5 Fanfarenbläser und begrüßten die Gäste. Elim bat um das Amt, das neue Heim jetzt aufschließen zu dürfen, und dann traten als Erste die 3 Väter in das Haus. Überrascht schauten die Gäste in die Schönheit eines großen Saales und auf ein hohes, mit Blumen geschmücktes Elfenbeinkreuz hinter dem 7 brennende Leuchter standen. Die Herolde baten Platz zu nehmen. Aller Augen waren nun auf den kaiserlichen Beamten gerichtet, der den jungen Ehemännern die römischen Urkunden überreichte, mit weitgehenden Vollmachten über ihre Ansiedlungen, und die Mutter Elisa ward zur Vorsteherin des neu erbauten Waisenhauses ernannt. Danach nahm der Priester nach dem römischen Ritus die 3 Trauungen vor und mit Gebet und einem Segensspruch aus den Psalmen wurde diese schlichte Feier beendet. Der Priester bat nun den Apostel Johannes, diesem Fest noch die rechte Weihe zu geben. Und Johannes ging mit Petrus an den Altar und begann: Meine geliebten Freunde, Brüder und Schwestern, durch dieses seltene Fest, das uns die göttliche Liebe geschenkt hat, sind wir hier zusammengeführt und haben als Hochzeitsgemeinde den Segen unseres großen Gottes, unseres wahren Vaters von Ewigkeit her, empfangen. Wir als berufene Zeugen seines Sohnes, unseres Meisters Jesus Christus, haben euch in dieser geweihten Stunde noch ein allergrößtes Zeugnis seiner Liebe zu seinen Menschenkindern zu überbringen. Und so bitte ich euch, reichet einander die Hände, schließen wir uns zu einer innigen Vereinigung zusammen, damit der heilige Strom seiner Liebekraft uns alle durchdringe. Alle reichen sich die Hände, bilden somit eine Kette untereinander und lauschen erwartungsvoll auf das nun Kommende. Jesus, der gütige Heiland aller Menschen, liebt uns so innig, dass er selbst in dieser Stunde durch seine sichtbare Gegenwart dieses euer Fest weihen will, um den heiligen Herzensbund mit euch allen zu erneuern und für die Prüfungen des Lebens zu festigen. Hierauf ging Petrus einen Schritt nach links und zwischen den beiden Aposteln ward allen die leuchtend weiße Gestalt Jesu sichtbar. In Andacht tief ergriffen, schauten aller Augen auf ihn. Keiner konnte sich der Heiligkeit dieses Augenblickes entziehen. Nach einer weihevollen Stille sprach dann Johannes weiter: Wenn auch sein Mund schweigt, obgleich wohl jeder gerne Worte von ihm, dem herrlich Gegenwärtigen, zu vernehmen wünscht, so sei doch sein Wille uns Gesetz. Sein heiliger Wille aber ist mit seinen wahren Kindern nur in ihren Herzen zu verkehren. Wie gern will er als die reinste Liebe mit jedem Menschenkinde sprechen, sobald es sich entschließt, in Wahrheit in einen innersten Herzensbund mit ihm einzugehen. Segnend hob jetzt der Herr seine Hände. In diesem Augenblick wurden alle von einem starken Strom göttlicher Kraft und Klarheit ergriffen. Ein jeder fühlte die segnende Hand des großen Erlösers auf sich ruhen. Doch nach einem Augenblick lautloser Stille war seine sichtbare Gestalt entschwunden. Minuten vergingen, dann sprach Johannes weiter. Als gnadenvolles Geschenk unseres gütigen Meisters darf ich euch nun künden, nie in eurem Leben werdet ihr diesen heiligen Anblick vergessen können. Und so jemals Schweres über euch kommen sollte, zur Probung eures Gottvertrauens, dann denket an diese Stunde, wo Jesus sichtbar einen Bund mit euch aufrichtete, zum Beweis seiner steten Gegenwart, die uns mit göttlicher Kraft durchströmen will, so wir uns seiner helfenden Liebe bewusst bleiben. Und nun höret weiter. Du, Archibald, Josef und Joram, ferne sei euch von nun an jede Furcht, durchdrungen vom schöpferischen Siegergeist, will sein herrlicher Beistand mitwirken bei all eurem Tun. Unsichtbar für die Welt, doch offenbar soll sein Segen werden allen Gläubigen. Euch drei jungen Frauen soll die Gabe werden, den Kranken und seelisch Bedrängten Hilfe zu bringen. Sein heiliger Liebewille möge euren Herzen immer offenbar machen, inwieweit Hilfe angebracht ist. Was eure Hände segnen, soll gesegnet sein. Euch, liebe Festgemeinde, sage ich, kein Tag möge vergehen, wo ihr nicht bewusst etwas ausstellet von dieser segnenden Liebe, die euch Jesus heute schenkte. Nun mag Bruder Petrus weiterreden, als treuer Zeuge der erlösenden Jesus-Liebe. Und Petrus begann: Liebe Brüder, liebe Freunde, diese Stunde war ja für uns alle ein neues Glied in der Kette seiner Gnadenbeweise. Jesus, der sich auf Golgatha opferte für die von Gott abgefallene Menschheit und als Sieger über den Tod auferstanden ist, hat uns, seine Jünger, zu Trägern seines Erlösergeistes gemacht, um alle Irrenden und Verirrten zurückzuführen zum wahrhaft göttlichen Sein und Leben. Keiner sage, ich kann und darf mich ihm nicht nahen, da ich zu tief in das Weltliche versunken war, sondern ein jeder sei sich bewusst, diese Erkenntnis seiner Erlösungsabsicht sei uns ein Ansporn, auch etwas von diesem Erlösergeiste in uns zu erwecken. Doch nicht, um ihn nur zu besitzen, sondern um ihn zu verwirklichen am nächsten und Jesus dadurch zu verherrlichen. Das strahlende Licht in seiner Lehre soll uns neue, leuchtende Wege weisen zur Betätigung unserer nächsten Liebe, und sein Beistand wird uns die Klarheit und Kraft zu jeglichem Gelingen geben, was die wahre, selbstlose Liebe durch euch will, ist, als wenn Gott es will, und trägt den Stempel göttlichen Segens schon in sich. Das strahlende Licht in seiner Lehre, Licht über all die dunklen Geheimnisse im Seelenleben. So nehmet nun hin das Geschenk dieser großen Freudigkeit zur Betätigung eurer Liebe am Nächsten und traget dazu bei, dass auch in anderen solche Herzensfreude am freiwilligen Helfen erwache. Amen. Danach bat Cornelius die Anwesenden, das Festmahl einzunehmen und führte sie nach oben, wo eine Hochzeitstafel angerichtet war, wie sie noch keiner gesehen hatte. Weiß gekleidete Diener harrten der Gäste und wiesen ihnen die Plätze an. Auf einer Erhöhung saßen zwei Harfenspieler und begleiteten die Feststimmung mit zartem Gesang. Cornelius stand auf, faltete die Hände und sprach: Meine Kinder, Freunde und Brüder, vor meinem inneren Auge wird die Gestalt Jesu wieder lebendig. In seinem Sinne des liebenden Dienens ließ ich dieses Festmahl für euch bereiten. Und nun wollen wir ihm danken, der sich so liebreich uns offenbarte. Und so stimmt mit mir ein in die Bitte: Herr, du hast wieder in reichem Maße deine Liebe ausgeschüttet und willst uns mit deinen Gaben beglücken und hast überreich auch diesen Tisch gedeckt. Darum danken wir dir aus der Tiefe unseres Herzens und bitten dich, sei gegenwärtig, sei unser Gast und segne auch diese Gaben, wie du uns gesegnet hast. Amen. Die Harfenklänger ließen ihre Weisen ertönen und es wurde für alle ein freudiges Mahl. Zum Schluss bat Elisa, die Mutter Maria, aus der Kindheit Jesu noch einiges zu erzählen. Und so rollten Szenen aus dem täglichen Leben bei seinen Eltern vor ihnen ab, wie es noch keiner kannte. Maria schloss: Es gibt keinen Tag im Leben Jesu, an dem er seine heilige Aufgabe, sein großes Ziel, vergessen hätte. Was ich damals nicht erkennen konnte, leuchtet mir heute als sein ernstes Streben zur Einigung mit Gott entgegen. Was waren alle unsere Sorgen, Kämpfe und Ängste um ihn? Nichts weiter als zu wenig Glauben und Vertrauen. Während Jesus mit inneren Versuchungen rang und sich nach Liebe und Verstehen sehnte, hielten wir uns mehr an das, was der Tempel als das Rechte lehrte, und wollten ihn belehren. Doch hörten wir nie einen Vorwurf von ihm über unser Nichtverstehen seiner hohen Absichten. Da fand er stets das rechte Trostwort, und wie balsam war sein zartes Verstehen für unsere Unzulänglichkeit. Hoch erhaben stand er über unseren menschlichen Schwächen, aber für uns alle war er der Helfende und Erlösende. Für alle, der ewig uns beglücken wollende. Nicht bin ich selig, weil ich seine Mutter war. Oh nein, selig sind alle, die ihm liebend ihr Herz als Wohnstätte zubereiten. Und nur die eine Sorge haben, ihn nie zu betrüben, sondern freudig bereit sind, für ihn zu leben und, wenn es gilt, auch für ihn zu sterben. Welch eine ungeheure Liebe er zu seinen Brüdern hatte, geht aus seinem Wort hervor, da er sterbend zu mir sagte: Siehe, das ist nun dein Sohn. Dieses Vermächtnis erst hat mir meine Aufgaben klarer zum Bewusstsein gebracht. Denn in jedem Menschenkinde sehe ich nun das Verlangen nach rechter, verstehender Mutterliebe. Liebe Freunde, die Welt wehrt sich wohl noch gegen diesen selbstlosen, ja sich opfernden Geist der verstehenden Liebe. Aber es kommt noch einmal die Zeit, wo dieser Geist allen zerstörenden Mächten ein Halt gebieten wird, um sein Friedensreich ganz zu verwirklichen. Freut euch, ihr Lieben, die ihr alle berufen seid, mitzuarbeiten an seinem großen Werke. Denn von nun an gibt es keinen höheren Liebesdienst und keine größere Freudigkeit, als seinem Nächsten zu helfen und Jesus als den Allerhöchsten anzuerkennen. Maria schwieg. Mit heiligem Empfinden war jedes ihrer Worte aufgenommen. Aber nun wollten gerade die noch mehr wissen, die ihn am wenigsten suchten. Maria aber erklärte ihnen: In der dienenden Liebe zu eurem Nächsten kommt sein Geist euch schon entgegen. Erfahret dieses erst einmal und auch eure Begriffe von seiner Wesenheit werden sich erweitern. Cornelius ordnete nun eine Ruhepause für alle an, doch am Abend wollten sie diesen festlichen Tag mit einer gemeinsamen Andacht beschließen. Die Männer besichtigten gern Haus, Hof und Garten, und Elim als berufener Verwalter hatte viel zu erklären. Lazarus versprach, noch manche brauchbaren Leute zur Hilfe herzusenden, die er so reichlich hatte, weil Bethanien eine Zufluchtsstätte für so viele Verfolgte geworden war. Die Mutter Maria hatte sich zu den Frauen gesellt. Elisa fühlte sich wie ein Kind in ihrer still segnenden Nähe. Der Vater Eusebius hatte noch nie so viel Liebe erfahren wie heute und sagte in frohem Ton zu seinem Freunde Bernhard: Mein Bruder, wie hat der gütige Gott die Schreckensnacht von damals so umgewandelt in größten Segen. Wir dürfen uns wohl ewig darüber freuen. Als es Abend ward, luden die Diener die Gäste wieder in den großen Speisesaal. Johannes sprach den Segen und schloss: Du schauest in unsere Herzen, in unsere Gedanken, und diese künden dir unseren innigen Dank, den wir als deine Kinder dir nun darbringen wollen. Dein Wille geschehe allezeit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Die Harfensänger stimmten leise feierliche Weisen an, und nach dem Mahl beschied Cornelius die Gäste auf das Dach des Hauses zu einer Abendandacht. Elim hatte für alle bequeme Plätze besorgt. Der Altar vom unteren Saal stand jetzt hier oben, und die 7 Leuchter brannten schon. Die Harfenspieler an jeder Seite des Altars leiteten mit leisen Akkorden den Abendsegen ein, und Ruth wollte einen Psalm singen. Vom Leid und von der großen Freude über die Errettung. Sie begann mit schöner Stimme begleitet von beiden Harfen. Psalm 126, der uns auch heute noch zeigen kann, wie wir aus der Gefangenschaft unserer irrtümlichen Begriffe vom Egoismus und vom Eigenwillen befreit werden, durch all die göttlichen Führungen in unserem Leben. Wenn der Herr die Gefangenenzieher zerlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wieder bringst im Mittagslande, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Als Ruth sich wieder auf ihren Platz neben Archibald setzte, erhob sich Johannes, ging an den Altar und sprach: Verklungen sind die Töne, verklungen unser Loblied, aber weiter lebend wirken Töne und Lob als Schwingungen in unseren Herzen. Ein großer Tag, ein Tag der Freude und der Erfüllung vieler Wünsche liegt hinter uns, aber wichtiger noch, ein Tag, der uns mit dem Herrn innig vereinte. Meine Freunde, wir als seine Jünger haben die Aufgabe, von allem zu zeugen, was unseren Herrn und Meister Christus Jesus verherrlichen kann. Denn er ist der alleinige Herr aller Welten. Aus Liebe zu seinen verirrten Geschöpfen wurde der allmächtige Schöpfer selbst ein Mensch in Jesus. Er wollte diese Erde und ihre Bewohner frei machen von all den Fesseln der Eigenliebe und Gottentfernung, die alles Leid verursachen. Immer wieder zeigte uns Jesus den großen Schöpfer als Vater und seine herrlichen Absichten mit der Führung der Menschenseelen bis zu ihrer Vollkommenheit hin. Aber die Bewohner dieser Erde vergaßen oft ihres Schöpfers und Erhalters und wollten sich nach eigenen Gesetzen ihr Zusammenleben einrichten. Wie klar enthüllte Jesus uns das wahre Wesen der Gottheit und ihre Absichten mit der Erschaffung dieser Erde. Es wäre Pflicht jedes Menschen gewesen, seine Offenbarungen wenigstens zu prüfen und ihre Wahrheiten dann anzunehmen oder nicht. Aber wenige nur gaben sich die Mühe, seine hohe Mission zu begreifen, um etwas von der Wesenheit Gottes zu erfassen und diese wurden seine Freunde. Alle anderen aber lehnten ohne Bedenken diesen wahrhaft seltenen Menschen ab und wurden seine erbittersten Feinde. Wie nun Jesu Größe, seine Macht und die Herrlichkeit seiner Lehre zunahm, wuchs auch der Vernichtungswille seiner Feinde. Und dieser wahre Freund und Heiland aller Armen und Kranken ließ scheinbar diese Feinde über sich triumphieren. Doch wollte er uns dadurch einen neuen Weg zeigen, wie jeder Mensch durch Kampf und Leid seine Eigenliebe überwinden lernt, um selbst seine Feinde noch segnen zu können und dadurch Gott ähnlicher zu werden. So offenbarte er uns die Herrlichkeit des Reiches Gottes in unserer eigenen inneren Welt. Und darum sollt ihr heute einen Augenblick hineinschauen in einen solchen Menschen, in den wir sonst nicht hineindringen dürfen, der aber in unser äußeres Erdensein doch hineinragt. Somit sage ich nun, nach dem Willen des Herrn, Hephata, tue dich auf. Markus 7, Vers 34. In der geistigen Entsprechung gibt uns diese Heilung den Hinweis, wie Jesus unsere noch verschlossenen inneren Sinne erwecken kann und will, dass wir aufmerken auf die Stimme in der Natur und jubelnd vernehmen die Sprache unseres Schöpfers und nicht taub und stumm an ihren Offenbarungen vorübergehen. Markus 7, Vers 31 bis 37. Und da er wieder ausging aus der Gegend von Tyrus und Sidon, kam er an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihm, dass er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Volk besonders und legte ihm die Finger in die Ohren und spitzte und rührte seine Zunge. Und sah auf gen Himmel, seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das ist, tu dich auf. Und alsbald taten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Zunge ward los, und er redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollen's niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.